und das würde ich gerne einmal so spiegeln, wenn wir uns in Elstal Gedanken machen, zum Beispiel über das BUJU, zum Beispiel über irgendwelche Projekte für Jugendliche im deutschlandweiten Kontext, dann ist der Landesverband Mecklenburg meistens nicht ganz weit. Also nicht nur im lokalen Sinne, sondern nicht ganz weit in der Beteiligung. Die Mecklenburger kommen unglaublich oft vor, werden stark wahrgenommen und ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, beim BUJU, wir werden manchmal ganz schnell aufgeschmissen ohne die Mecklenburger. Vielen Dank, dass ihr eure Jugendlichen fördert, dass ihr sie freigebt. Ja, richtig. Sprachfähig und relevant im Futur 2. Vielleicht hat mancher gedacht, was ist das denn für ein gestellster Titel? Ich habe es zwischendurch auch mal gedacht. Eine These am Anfang: Wenn wir wollen, dass Gemeinde bleibt, wozu sie gedacht ist, dann muss sie sich dringend verändern. Wenn wir wollen, dass Gemeinde bleibt, wozu sie gedacht ist, dann muss sie sich dringend verändern. Aber was muss in 5 oder in 10 oder in 15 Jahren geschehen sein, damit wir sagen können, Gemeinde hat sich verändert. Gemeinde hat sich so verändert, dass sie ihrer Bestimmung nachkommt, nach wie vor. Sie hat sich so verändert, dass sie das ist, was sie sein soll. Was wird geschehen sein? Was wird funktioniert haben? Was wird sich verändert haben? Was wird geblieben sein? Wie werden wir uns verändert haben? Welche Überzeugungen werden getragen haben? Mit welcher Verwunderung, wenn wir auf das Jahr 2018 zurückgeblickt haben? Alles Futur 2. Das Futur 2, wir haben es gerade schon mal gehört, ist ein wunderliches Ding. Vor vielen Jahren haben wir es alle mal im Deutschunterricht gehört. Vielleicht hat dieser Titel auch manche zu sehr an die eigene Schulzeit erinnert und ihr habt gedacht, oh nein, jetzt bloß keine Einheit zu Grammatik oder irgend sowas. Wir haben uns damals vielleicht etwas widerwillig die theoretischen Begriffe hinter die Ohren oder auf die Spickzettel geschrieben. Man braucht eine Form von Werden, das Partizip 2 des jeweiligen Vollverbs und die dazu passende Form von Sein oder Haben. Alles klar? Irgendeine vorher schon nicht so heiß geliebte Deutschlehrerin hatte spätestens in diesem Moment endgültig verspielt. Ich konnte in der Schule vieles nur so mäßig. Grammatik gehörte tatsächlich meistens zu dem, was ich eher besser konnte. Und deswegen behellige ich euch unter anderem damit, aber nicht nur deswegen. Und ich tue es auch gar nicht so lange. In unserer Alltagssprache wird das Futur 2 relativ selten benutzt. Ja, weil die Bildung der Sätze dann immer so umständlich, so kompliziert ist. Wie nochmal? Eine Form von Werden, das Partizip 2 des jeweiligen Vollverbs und die dazugehörige Form von Sein oder Haben. In dieser Definition etwas umständlich vorstellbar. Ich gebe euch 3 Beispiele. Wenn wir morgen in unseren Gottesdiensten sitzen, werden wir vom Landesverbandsrat ermutigt sein. Zweites Beispiel: Wenn der zweite Teil dieses Tages beginnt, werden einige ins Suppenkoma gefallen sein. Und das dritte Beispiel: Die Utopie des Reiches Gottes wird uns auf dem Weg zum Reich Gottes einiges abverlangt haben. Futur 2 heißt, wir versetzen uns sprachlich an einen Ort in der Zukunft, laufen ein Stück im Geist und gucken dann zurück und gucken uns den Weg an und können dann wieder zurückgehen in unsere Gegenwart und daraus Schlüsse ziehen. Ein Spiegel in Gedanken, eine gestaltbare Vergangenheit. Wenn wir also morgen in unseren Gottesdiensten ermutigt sitzen wollen, dann muss irgendetwas auf diesem Weg passieren. Irgendetwas Ermutigendes. Was das ist, das bemisst sich an der formulierten Zukunft. Was wollen wir denn? Vielleicht ist es ein Gedanke aus dem Referat, wer weiß. Vielleicht sind es auch die positiven Zahlen des Jahresabschlusses. Vielleicht ist es ein Gespräch im Laufe dieses Tages, das schlicht vermittelt, ich verstehe deine Situation. Irgendetwas Ermutigendes. Wenn wir jetzt schon wissen, dass nachher um 14 Uhr das Suppenkoma hart zuschlägt, dann könnte ein Kaffee auf dem Weg helfen. Und wenn das Reich Gottes für uns eine zielbeschreibende Utopie ist, dann müssen wir uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir Schritte formulieren, die dahin führen. Wir beschreiben im Futur 2, die gegenwärtigen und notwendigen Veränderungen, die gegenwärtig notwendigen Veränderungen von einer Zielbeschreibung in der Zukunft aus. Wir gehen ein Stück, drehen uns um, gucken zurück. Das Futur 2 ist die einzige Vergangenheit, die wir noch verändern und gestalten können. Sprachfähig und relevant. Das Futur 2 war der eine Teil des Titels. Diese beiden Worte sind der andere Teil des Titels, den ich euch zugemutet habe. Sprachfähig und relevant. Ich setze voraus, dass die Kirche, die bleiben will, wozu sie gedacht ist, eine sprachfähige und eine relevante Kirche sein will. Zunächst zu dem kleinen Wort sprachfähig. Sie muss wissen, was ihr Kernanliegen, was ihre Kernbotschaft ist. Sie muss es verstehen, das Evangelium in den Kontext ihrer gegenwärtigen Welt hineinzusprechen. Und dazu ist es notwendig, ein gutes Maßverständnis des Evangeliums zu haben. Man könnte sagen, Theologie zu treiben. Und da ist genauso notwendig, ein gutes Maßverständnis der Welt. Nur dann gelingt die Kommunikation des Evangeliums in einer Weise, die fruchtbar ist. Eine sprachfähige Kirche ist sich ihrer Kernbotschaft bewusst und ihren Kommunikationspartnern bewusst. Ich beobachte aber häufig eher eine Sprachlosigkeit anstelle einer Sprachfähigkeit. Ich behaupte, wir wissen zwar ungefähr, was der christliche Glaube sagt, wir wissen auch, was er uns bedeutet, aber sind wir, ich formuliere es mal, weil ich mich sehr damit einbeziehe, in einer Ich-Botschaft, bin ich in der Lage, das in einer Sprache zu formulieren, die zum Beispiel von meinem Nachbarn verstanden wird? Bin ich in der Lage, das in einer Sprache zu formulieren, die von Jugendlichen, die von einem Kind verstanden wird? Ich formuliere diese Frage tatsächlich als eine selbstkritische. Ihr hört es bitte so, wenn ich solche kritischen Fragen stelle, dass ihr, wenn ihr wollt, euch in diese kritischen Selbstbetrachtungen mit einbeziehen könnt. Im Deuteronomium, im 5. Buch Mose, finden wir einen ganz interessanten Vorgang, genau zu dieser Überlegung. Denn diese Überlegung ist eigentlich gar nichts Neues. In Kapitel 6, Vers 20 heißt es da, wenn dich morgen dein Kind fragt, was sind das für Verordnungen, Satzungen und Rechte, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat? Dann sollst du antworten. So geht es dann weiter und dann wird eine Erzählgemeinschaft daraus. Wenn dich morgen dein Kind fragt, was sind das für Verordnungen, Satzungen und Rechte, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat? Ihr merkt diese kleine Gegenüberstellung. Unser Gott, sagt das Kind in dieser wörtlichen Rede, aber euch sind diese Dinge geboten. Das ist noch nicht meins. Damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Wenn dein Kind morgen die Sprachfähigkeit deines Glaubens herausfordert, was sagst du dann? Wenn die Jugendlichen morgen die Sprachfähigkeit unseres Glaubens herausfordern, weil sie wissen wollen, was das jetzt übersetzt heißt, diese ganzen Ausdrücke, die wir so benutzen, was sagen wir ihnen dann? Eine Kirche, die bleiben will, wozu sie gedacht ist, muss eine sprachfähige Kirche sein. Das zweite Wort, relevant. Ich setze ebenfalls voraus, dass Kirche, die bleiben will, wozu sie gedacht ist, relevant sein muss. Sie muss eine Bedeutung für die Menschen haben. Und ich sage sehr bewusst dazu, in unserem freikirchlichen Kontext hat das, glaube ich, eine größere Bedeutung noch als vielleicht im landeskirchlichen Kontext. Ich sage bewusst dazu, sie muss eine Bedeutung für Menschen haben, die sich irgendwie innerhalb dieses Systems Kirche verstehen. Und sie muss auch eine Bedeutung haben für die Menschen, die sich gar nicht innerhalb dieses Systems verstehen. Wir denken ja oft in diesen Kategorien drinnen und draußen. Dazugehörig, nicht dazugehörig. Andauernd spielt das eine Rolle. Vielleicht nebenbei, was würde eigentlich passieren, wenn wir dieses Denken drinnen und draußen aufgeben würden, wenn wir jeden Menschen, der mit uns in Berührung kommt, als zur Gemeinschaft Gottes dazugehörig ansehen würden? Was würde passieren? Denn wir sind ja in der Sendung Gottes unterwegs. Immer und überall, wo wir auch sind. Wo wir sind, ist Reich Gottes. Das ist die Verheißung. Also sind auch die Menschen um uns herum mit dem Reich Gottes in Berührung. Was würde eigentlich passieren, wenn wir dieses drinnen, draußen denken mal zur Seite legen würden. Relevant für die Menschen. Für die Menschen um uns herum. Kleiner Test. Wenn jemand zu der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eures Ortes gehen würde und sie fragte, was würde in unserer Stadt fehlen, wenn es die evangelisch-freikirchliche Gemeinde nicht gäbe? Was würde die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister antworten? Müsste sie lange nachdenken? Müsste sie sich erstmal erkundigen und sagen, wer ist denn das jetzt eigentlich, um wen geht es hier gerade? Oder lege die Antwort auf der Hand? Wie relevant sind wir für die Menschen um uns herum? Wie relevant sind wir für die Orte? Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, für wie relevant wir uns halten, wie relevant wir uns selbst finden, sondern es kommt tatsächlich darauf an, wie andere das beurteilen. Ich habe mich ehrlich gesagt nie an dieses Experiment getraut. Ich hatte es öfter mal im Kopf, Leute rundherum zu fragen, was wissen die eigentlich von uns? Was haltet ihr von uns? Sprachfähig und relevant, das sind meines Erachtens Grundqualifikationen der Kirche, wenn sie bleiben will, was sie ist. Also stellen wir uns unsere Frage im Futur 2. Was wird auf dem Weg geschehen sein, sodass wir sprachfähig und relevant gewesen sein werden? Welche Fragen werden wir uns gestellt haben? Welche Antworten werden wir gefunden haben? Welche Formen von Kirche werden wir ausprobiert haben? In welchen Bildern und Metaphern werden wir über unseren Glauben gesprochen haben? Und vielleicht auch, wie werden die Verantwortlichen unserer Stadt über unsere Kirche gesprochen haben? Ich mute euch im Folgenden ein paar Schlagworte zu, ein paar Öffnungsperspektiven, habe ich es jedenfalls genannt, und ich mute euch ein paar andere Stimmen zu. Helmfried, du hast es schon gesagt, gestern Abend haben wir zu 8 zusammengesessen, einige Jugendliche aus dem GJW hier, Cornelius Herrmann, der GJW-Pastor und ich. Und wir hatten eine sehr anregende, für mich jedenfalls sehr anregende Gesprächsrunde schon über dieses Thema. Deswegen werden jetzt gleich zwischendrin auch ein paar Perspektiven der Jugendlichen auftauchen. Was heißt denn das eigentlich? Was sind denn Konkretionen von diesen Worten, die ich sage? Vielleicht auch, was sind Anfragen daran, meinetwegen. Also, macht mal. Das erste Stichwort, das ich euch zumute, Himmel auf. Der Himmel ist offen, weil Gott selber die Tür aufgemacht hat. So könnte man das Evangelium in Kurzform beschreiben. Der Himmel ist offen. Und man könnte diesem Satz, wie so vielen anderen versuchen, das Evangelium in seinem Kern zu formulieren, entgegenhalten. Ist aber eine Floskelwolke. Was soll das heißen? Was bedeutet das denn für mich, für uns? Wir formulieren oft, was unserer Ansicht nach der Kern des Evangeliums ist. Wir tun es in Gottesdiensten, in Andachten. Wir versuchen es vielleicht manchmal in Gesprächen mit anderen Menschen, die darüber nicht so viel wissen. Wir tun es mit Worten und Vorstellungen, die wir gelernt haben, die wir von denen gelernt haben, die uns den Glauben gelehrt haben. Und damit tragen wir einerseits einen riesigen Schatz in uns. Wir tragen Glaubensformulierungen mit uns, die uns selber immer wieder eine Hilfe sind. Und trotzdem scheint mir manchmal, macht uns dieser Schatz nicht unbedingt sprachfähiger. Manchmal vielleicht sogar sprachlos. Ich vermute, weil wir ahnen oder wissen, dass die Formulierungen und die Bilder, die wir kennen, die wir verwenden, dass sie keinen Anhalt finden bei unseren Kommunikationspartnern. Dass sich der Bedeutungsgehalt, der für uns so wichtig ist, bei denen nicht vermittelt. Diese Kommunikationspartner können Menschen sein, die nicht die gemeindeinterne Sprache sprechen, weil sie sich nicht innerhalb der Gemeinde bewegen. Ich habe gerade eben schon mal was zu diesem Drinnen und Draußen gesagt. Ich sage bewusst nicht, weil sie nicht dazugehören. Denn bei dieser Vorstellung geht es schon los. Wer gehört denn dazu und wer gehört nicht dazu? Sind wir das, die das entscheiden? Die Kommunikationspartner können aber auch unsere, in Anführungszeichen bitte ich das zu hören, unsere ist ein besitzanzeigendes Pronomen, es sind nicht unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Diese Kommunikationspartner können die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein, die sich in unseren Kontexten bewegen, aber die vielleicht aus ganz anderen Lebenserfahrungen, ganz anderen Horizonten heraus Glauben wagen und Formulierungen suchen. Die zu anderen Formulierungen kommen, zu anderen Bildern kommen, ein ganz anderes metaphorisches Gebäude haben. Und dann steht da so jemand beim Taufzeugnis vorne in der Gemeinde und erzählt von den eigenen Glaubenserfahrungen. Und in den Reihen fangen die Menschen an, sich zu räuspern, etwas widerwillig, weil sie gar nicht das hören, was sie glauben, hören zu müssen. Keine orthodoxen Glaubensformulierungen, sondern Bilder, lebensnahe Erzählungen. Was ist der Kern des Evangeliums? Was ist der Kern des Evangeliums, wenn wir ganz anders von ihm sprechen, als wir es gewohnt sind zu sprechen, wenn wir uns einüben in andere Formulierungen? Ich halte diese Frage für eine der drängendsten für unsere Kirchen und Gemeinden, weil es dringend notwendig ist, das Evangelium für Menschen unserer Zeit zur Sprache zu bringen, ohne dass man erst ein Wörterbuch auswendig lernen müsste, ohne dass man erst so einen kircheninternen Sprech lernen müsste. Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, oder die, glaube ich, viele gemacht haben, in den letzten Jahren haben gerade wir als evangelisch-freikirchliche Gemeinden die Diakonie mehr entdeckt, ganz zu Recht. Und das ist sehr ehrenvoll. Die Gemeinden haben wichtige Erfahrungen gemacht, die Zuwendung Gottes in der Tat zu kommunizieren, für Menschen erlebbar zu machen. Ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne. Ich behaupte, diese Entdeckung kam uns auch deswegen ganz gut zu Pass, weil wir irgendwie auch unsere Sprachlosigkeit fühlen oder fühlten. Wie können wir von dem reden, was uns im Innersten bewegt und ausmacht, von unserem Glauben, ohne missverstanden zu werden? Wie können wir von unserem Glauben reden und verstanden werden? Manchmal in Gesprächen funktioniert genau an dieser Stelle dann so ein ratloses Schulterzucken, so ein hingemurmeltes, etwas Verächtliches. Tja, die Gesellschaft kann halt mit den christlichen Inhalten nichts mehr anfangen. Und überhaupt, die Menschen wüssten ja nicht mal mehr, was Ostern gefeiert wird. Einstimmig zustimmendes Gemurmel der Umstehenden, Ratlosigkeit, Sprachlosigkeit, vielleicht ein bisschen Selbstmitleid. Und zack, da ist sie zugeschnappt, die Sprachunfähigkeitsfalle. Ich glaube nicht, die Gesellschaft hat Schuld, dass wir es nicht verstehen, das Evangelium zu kommunizieren. Wie wäre es denn an dieser Stelle mit ein paar Fragen an uns selbst, wenn wir uns selbst reflektieren würden? Warum können wir uns so schlecht verständlich machen? Wie wäre es, wenn wir unsere Sprachbilder und unsere Formulierungsstanzen überprüfen würden? Wie wäre es, wenn wir unsere Hauptgedanken daraufhin überprüften, ob sie in der Gesellschaft überhaupt verständlich sind? Ich glaube, wir müssen die Erfahrungsräume der Menschen ernst nehmen und wir müssen die Sprache der Menschen ernst nehmen. Ich glaube, wir müssen uns trauen, unseren Glauben in dieser Sprache zu formulieren. Kleine Nebenbemerkung, Manuel, danke. Ich habe vorhin aufmerksam und viel von dieser Formulierungsarbeit gehört. Sowas begeistert mich. Ich glaube, wir müssen uns trauen, auch auf die Gefahr hin, dass wir manchmal daneben liegen, dass es manchmal nicht klappt. Noch Juri Gagarin konnte spotten, dass er da oben hinter den Wolken diesen Gott nicht gefunden hat im Himmel. Tja, wir sprechen aber immer davon. Natürlich wissen wir das, dass er da nicht ist. Aber wo ist er dann? Was ist denn dann? Wie sollen die Menschen das verstehen? Gott ist bei den Menschen. In Jesus Christus, so sagen wir, hat er alles Trennende überbrückt. Er hat sich auf den Weg zu uns gemacht. Er ist bei uns, er lebt in uns. Er lebt in den Menschen, denen wir tagtäglich begegnen. Und vielleicht kennt ihr den Rat des alten Mönches, der sagt, man möge jedem Menschen so begegnen, als würde mir in ihm Christus begegnen. Liebe Geschwister, ihr seid der Himmel. Ihr seid der Himmel, weil Gott in euch da ist. Hier und jetzt. Ihr seid der Himmel. Vielleicht kommt das jetzt ein bisschen nahe und ihr denkt, hat jemand persönliche Einwände? Mangelnde Qualifikationen vorzuweisen? Ihr seid der Himmel. Christus lebt in euch. Ja, dass in unseren Leben nicht immer alles himmlisch ist, das weiß ich wohl. Jedenfalls weiß ich es von mir selbst und ich bin sicher, ihr wisst es von euch selbst auch am besten. Dazu braucht ihr mich nicht, um das zu sagen und festzustellen. Es ist gut und heilsam, wenn wir uns nicht selber sagen, ich bin der Himmel. Unser Versagen kennen wir. Das ist wichtig und das ist richtig. Aber das steht dem nicht entgegen, weil es in Christus aufgehoben ist. Und trotzdem seid ihr der Himmel. Und ihr könnt es auch anderen sagen. Du bist der Himmel. Du bist der Himmel. Ihr könnt es auch anderen sagen, obwohl ihr vielleicht sogar von deren Versagen wisst. Ich zögere ein wenig, aber ihr könntet ja mal ganz unauffällig im Augenwinkel nach rechts und nach links schauen. Dort sitzt jeweils der Himmel für euch. Da begegnet euch Christus. Schön, nicht wahr? Und heute Abend zu Hause und am Montag im Kreis der Kolleginnen und Kollegen und beim Sport, im Straßenverkehr und sonst wo. Dort begegnet euch Christus und in euch begegnet Christus anderen Menschen. Was wäre das, wenn diese Haltung unseren Umgang miteinander bestimmen würden, wenn wir uns gegenseitig zugestehen würden, dass in unserem Gegenüber uns Christus selbst begegnet? Vielleicht könnten daraus auch ganz neue Formulierungen unseres Glaubens entstehen. Vielleicht könnte daraus auch eine ganz andere Art von Relevanz entstehen. Braucht ihr noch eine Bibelstelle dazu? Die Abschiedsreden des Johannesevangeliums wären ganz gut. Ab Kapitel 13. Christus in uns und wir in ihm. Das wird mehrfach und in verschiedenen Bildern ausgemalt. Jesus spricht seinen Jüngern zu. Passt auch gut, jetzt in die Passionszeit. Kann man mal lesen. 13 bis 17. Das theologische Stichwort dazu heißt präsentische Eschatologie. Ich musste auch ein bisschen üben. Die Vollendung ist in Jesus Christus schon jetzt gegenwärtig. Das bedeutet nicht, dass alles gut ist, aber es bedeutet, dass nichts mehr ohne das Gute ist. Es ist nichts mehr ohne Christus. Selbst für die schlimmsten Erfahrungen, die wir machen, hat der Gekreuzigte versprochen, dass er sie zu seinen eigenen macht. Nichts ist ohne ihn, nichts. Der Himmel ist offen. Und ihr seid der Himmel, weil Christus in euch ist. Wenn wir Christus im anderen Menschen gefunden haben, ich glaube, dann werden wir sprachfähig und relevant gewesen sein. Ein erstes Schlaglicht. Raphael und Norman. Der Raphael, da habe ich den Falschen angeguckt. Kommt mal nach vorne und erzählt uns kurz was.
Ja, wenn wir an die Gemeinde der Zukunft denken, dann sehen wir eine Gemeinde, in der wir authentisch, offen miteinander leben können, in der wir unseren Glauben authentisch teilen können miteinander, egal aus welcher Generation wir stammen, und in der wir auch einander ermutigen können zur Tiefe in unseren Gesprächen, egal ob sie nun etwas oberflächlich erscheinen mögen, sondern auch zur Tiefe über Probleme, die wir miteinander besprechen möchten. Einfach, dass es einen gesunden Austausch zwischen uns Jugendlichen oder auch den älteren Geschwistern gibt.
Ja, in unserer Gemeinde, in der zukünftigen Gemeinde, die wir uns erdacht haben, sehen wir weiterhin, dass wir in tiefen Beziehungen leben, dass wir dadurch eine starke Gemeinschaft haben, die sich trägt und wo einfach Gemeinschaft gelebt wird, dass nicht nur davon gesprochen wird, wir wollen Gemeinschaft haben, nein, wir leben das einfach. Und das ist diese Gemeinde, es ist nicht nur Gemeinde, es ist nicht nur ein Haus, sondern es ist Zentrum und Zuhause für alle, die dort sozusagen einkehren wollen. Also da brennt nicht nur Sonntag um 10 das Licht, sondern eigentlich die ganze Woche. Und ja, jeder kann dabei sein und jeder kann sich dort wohlfühlen.
Ja, ein weiterer Punkt, den wir in unseren zukünftigen Gemeinden sehen wollen würden, wäre, dass zwischen den Generationen Patenschaften entstehen, dass die Jüngeren sich vielleicht an den Älteren orientieren können und prägende Personen oder sogar Vorbilder erkennen können.
Ja, genau, dass sozusagen die Sehnsucht da ist, dass sich Ältere als auch Jüngere irgendwo in der Mitte treffen, Patenschaften bilden zu zweit oder wie auch immer, und dass es auf Augenhöhe in Austausch stattfinden kann, der ja für beide sozusagen, für beide Parteien förderlich ist.
Vielen Dank. Sprachfähig und relevant sein heißt auch Augen und Mund auf. Heraklit von Ephesus hat vor 2500 Jahren treffend gesagt: Die Wachenden haben eine gemeinsame Welt, doch jeder Schlummernde wendet sich an seine eigene. Die Wachenden haben eine gemeinsame Welt, doch jeder Schlummernde wendet sich nur an seine eigene. Sind wir wache Menschen? Die Bibel fordert uns an ganz unterschiedlichen Stellen dazu auf, wach zu sein, unsere Antennen auf Empfang zu stellen und wahrzunehmen, was da um uns herum geschieht. Ja, na klar, könnte man sagen, natürlich bekommen wir mit, was um uns herum so passiert. Wir haben natürlich alle unseren Erlebnishorizont mit Arbeit, Wohnviertel, Schule, Kita und was weiß ich noch. Aber was heißt das schon, wenn es der Kontext der Menschen um uns herum zwar bekannt ist, unser eigenes Leben aber doch irgendwie dort nicht stattfindet? Nehmen wir teil an dem, was unsere Nachbarn beschäftigt und prägt? Nehmen wir teil an dem, was uns im größeren Zusammenhang in unserer Gesellschaft beschäftigt und prägt? Nehmen wir teil an den gesellschaftlichen Entwicklungen, den Veränderungen? Lassen wir uns die großen Fragen unserer Gesellschaft zu unseren Fragen werden? Ich dachte, ich mache es ein bisschen konkreter und formuliere drei Beispiele. Die erste Frage: Welche Gemeinde setzt sich eigentlich aktiv mit den Diskussionssträngen der sogenannten MeToo-Debatte auseinander? Tun wir das? Die Feuilletons und alles andere von den großen Zeitungen sind voll davon und eine Diskussion schwappt durch unsere Gesellschaft hin und her. Welche Schlüsse ziehen wir eigentlich daraus für unseren Umgang miteinander? Für unsere Wertvorstellungen, die wir in Predigten, in Gesprächen, in Jugendstunden, bei vielen anderen Gelegenheiten kommunizieren, die wir an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen weitergeben. Ich glaube, dass dieser riesige Fragekomplex der Geschlechtergerechtigkeit ziemlich nahe an der Botschaft Jesu liegt. Aber in Gottesdiensten höre ich relativ wenig davon. Ich weiß nicht, ob das eine Art Sprachlosigkeit ist. Wir könnten diesen Fragekomplex ausdehnen auf die Frage nach Gerechtigkeit gegenüber allen gesellschaftlichen Gruppen, die traditionell benachteiligt wurden und immer noch benachteiligt werden. Ich glaube, sprachfähig und relevant sein heißt Augen aufmachen und wach die gesellschaftlichen Situationen wahr und ernst nehmen. Vielleicht noch ein oder zwei Beispiele. Eins, das nicht so offensichtlich und nicht so auf der Hand liegt, was aber durchaus wirkmächtig sein könnte, jedenfalls für unsere Kirchengemeinschaft. Die Rechenschaft vom Glauben, die Formulierung unseres baptistischen Glaubens, wird gegenwärtig überarbeitet. Für die Bundesratstagung im Mai 2018, also jetzt unmittelbar bevorstehend, wurde ein neuer Formulierungsvorschlag erarbeitet. Ein Formulierungsvorschlag, der unser Verhältnis zu unseren jüdischen Geschwistern neu formuliert. Bislang ist nämlich in dem Absatz, der genau das thematisiert, eine Formulierung enthalten, die man bei genauerem Hinsehen durchaus als antisemitisch bezeichnen könnte. Da heißt es, dass der alte Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, vom neuen Bund in Jesus Christus abgelöst würde. Darin bestreiten wir Jüdinnen und Juden, fortwährend zum Volk Gottes zu gehören. Und das ist eine Aussage, die durchaus problematisch ist. Es steht noch auf einem anderen Blatt, dass auch diese Aussage nicht ganz konsistent in dem Fortgang des Textes ist, aber kurz vorher ist es mal anders formuliert und mal besser formuliert. Und es mag der Entstehungszeit der Rechenschaft möglicherweise geschuldet sein, es heute noch so zu formulieren, jedenfalls ist problematisch. Der neue Formulierungsvorschlag nimmt auf, dass Gott mit seinem Versprechen, seinen Verheißungen gegenüber Israel nicht ans Ende gekommen ist, aber dass wir dazugekommen sind. Ich glaube, wach sein bedeutet, nach immer wieder neuen, verständlichen und angemessenen Formulierungen des Glaubens zu suchen, auch die Erkenntnisse der Zeit einfließen zu lassen. Wenn wir den großen Bogen schlagen, dann ist eigentlich unsere Theologie erst nach Auschwitz dazu fähig gewesen, das zu denken und Jahrhunderte vorher nicht. Die christliche Überheblichkeit wurde über viele Jahrhunderte für Jüdinnen und Juden zu einer tödlichen Überheblichkeit. Noch ein Beispiel. Vor ein paar Tagen hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie zur Kinderarmut vorgestellt. Aus ihr geht hervor, dass die Kinderarmut in unserer Gesellschaft größer ist, als sie bisher schon festgestellt war und dass sie durch unsere gesellschaftlichen Strukturen verfestigt wird. Das war irgendwie vorher auch kein Geheimnis, aber dass es gerade bei Einelternfamilien so dermaßen deutlich der Fall ist, das war vorher nicht so klar. Da wurde schön gerechnet. Dass wir in diesem reichen Land dulden und zulassen, dass Kinder die Hauptverlierer gesellschaftlicher Ungerechtigkeit sind, ich meine, das fällt uns gerade jetzt schon politisch auf die Füße. Und ich meine auch, die Glaubwürdigkeit der Kirchen und Gemeinden stellt es ganz schön in Frage. Die Anfänge der baptistischen Tradition, die liegen wesentlich genau bei dieser Frage. In der Hamburger Sonntagsschularbeit. Johann Gerd Onken hat gemeinsam mit Johann Hinrich Wiechern, dem Gründervater der inneren Mission, begonnen, eine Sonntagsschule aufzubauen. Und das Ziel war, Kindern, die die ganze Woche arbeiten müssen, wenigstens ein kleines bisschen schulischer Bildung zukommen zu lassen, ihnen eine Chance zu geben, in der Gesellschaft, in der sie lebten, wenigstens die Grundlagen zu vermitteln. Am Sonntag, dem einzigen freien Tag, mit der Bibel als Fibel. Die Anfänge der baptistischen Bewegung, die waren unglaublich wach, haben unglaublich gut wahrgenommen, was um sie herum passiert. Sie waren relevant, weil sie aus der Überzeugung des Evangeliums heraus gefragt haben, was ihr Ort und ihr Platz ist. Ich glaube, sprachfähig und relevant sein hat viel damit zu tun, die Augen aufzumachen, diese gesellschaftlichen Entwicklungen und viele andere wahrzunehmen und sie mit dem Evangelium in Verbindung zu bringen, sie wirklich mit dem Evangelium in Verbindung zu bringen. . 2018 jährt sich der Tod von Martin Luther King zum 50. Mal, jetzt unmittelbar bevorstehend im April. Wir feiern diese weltweite Ikone des Baptismus. Ich glaube, sein Erbe fragt uns an und es fordert uns auf. Es fordert uns auf, ein emanzipiertes, ein gesellschaftsrelevantes Evangelium zu leben und zu verkündigen. Sein Einsatz für Gerechtigkeit, der hat ihn glaubwürdig gemacht. Und unser Einsatz für Gerechtigkeit wird uns auch glaubwürdig machen. Wird das von uns verkündete Evangelium glaubwürdig machen. Sprachfähig und relevant sein heißt auch den Mund aufmachen. Heißt sich einmischen, heißt mitmischen, heißt sich in die Niederungen politischer Entscheidungsfindungen zu begeben, heißt sich dort zu engagieren, wo wir vielleicht in unserem Hauptziel übereinstimmen, aber nicht in jeder kleinteiligen Überzeugung. Mund auf. Auch auf die Gefahr hin, sich mal den Mund zu verbrennen. Für andere. Für diejenigen, die weniger gehört werden als wir, für diejenigen, die durch das Raster unseres gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsdarwinismus fallen. Für diejenigen, die keine lauten Sprüche machen können. Dietrich Bonhoeffer hat von der Kirche für andere gesprochen. Kirche für andere. Unser großartiges Potenzial, unsere Stabilität der Familien, wenn ich das so sagen darf, unsere Stabilität der Freundeskreise, unsere Bildung, unsere gesellschaftlichen Chancen, all das, was wir in unserem gutbürgerlichen Leben so haben, auch für andere. Unsere Zuwendung, unser Glaube, unsere Liebe, auch für andere. Wenn Kirche in der Gesellschaft den Mund aufmacht, dann ist es ja manchmal so eine Sache. Das geht nicht immer gut. Oftmals ist es moralisierend und besserwisserisch. Eigentlich erwartet die Gesellschaft gar nichts anderes, sind wir mal ehrlich. Manchmal und vielleicht manchmal öfter werden Menschen dadurch verjagt. Dafür ist Kirche bekannt, moralisierend und ausschließend zu sein. Da ist es eine Meldung in der Tagesschau wert, dass geschiedene und wiederverheiratete in der katholischen Kirche jetzt doch nicht mehr ganz so hart von der Eucharistie, also vom Abendmahl, ausgeschlossen werden sollen. Da ist es eine Meldung in der Tagesschau wert, dass Kirche nicht mehr ganz so hart ausschließt. Und ich möchte das, um nicht falsch verstanden zu werden, ich sage dieses Beispiel erstens, weil es in der Tagesschau kam, zweitens, weil ich von katholischen Schwestern und Brüdern sehr viel halte und drittens und vor allen Dingen vielleicht deswegen, weil es mich selbst nicht ganz so angreifbar macht. Wir schließen immer aus, immer wieder. Das ist kein Phänomen der Vergangenheit. Vergangenheit sind in unseren Kontexten bestenfalls die formalen Ausschlüsse in Gemeindeversammlungen. Das kommt so nicht mehr so oft vor. Aber wir kommunizieren Ausschlüsse, ausdrücklich oder nonverbal, am laufenden Band. Du hast hier keinen Platz. Nee, du nicht. Für mich ist das eine harte, eine selbstkritische Frage. Wenn ihr mögt, beantwortet euch die Frage, wer in euren Gemeinden keinen Platz hätte. Ich glaube, dann seid ihr schon auf dem richtigen Weg. Wenn wir Ausschluss kommunizieren, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Menschen nicht herzlich willkommen verstehen. Kirche ist nie die Gemeinschaft der Heiligen wegen guter Lebensführung. Das ist ein Missverständnis. Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen, die trotz ziemlich durchschnittlicher Lebensführung von Gott geheiligt werden. Kirche ist die Gemeinschaft der Freigewordenen, die Gemeinschaft der Entlasteten, die Gemeinschaft der Hoffnungsvollen und die Gemeinschaft der Unvollkommenen. Mund auf für die, die keine Stimme haben. Und herzlich willkommen denen, die keinen Ort haben. Sprachfähig und relevant sein heißt meiner Meinung nach, Kirche für andere und mit anderen zu sein. Herzlich willkommen in der Erzählgemeinschaft der Unvollkommenen. Herzlich willkommen in der Weggemeinschaft der Suchenden. Herzlich willkommen in der Tischgemeinschaft der Zweifelnden. Genau da ist Jesus. Nirgends sonst wollte er sein. Genau da ist er. Wenn wir Augen und Mund aufgemacht haben, dann werden wir sprachfähig und relevant gewesen sein. Herz auf. Wenn wir als Kirche sprachfähig und relevant sein wollen, dann müssen wir unsere Herzen öffnen. Dann müssen wir uns betreffen lassen von den Geschichten der Menschen, von den Schicksalen, von den Lebensumwegen, die sie gehen. Wir müssen uns betreffen lassen und empathisch sein. Nicht das Richten und Bewerten ist unsere Aufgabe, sondern das Mitfühlen, das Mitgehen. Nicht das Genauwissen oder das Besserwissen oder das Korrekturlesen von Leben ist unsere Aufgabe, sondern das Mitfragen und das Suchen, das gemeinsame Ratlossein. Wenn wir als Menschen, also als suchende und zweifelnde Menschen zu erkennen sind, dann wird uns das glaubwürdig machen. Empathische Menschen sind relevant. Sie sind notwendig. Denn es gibt nicht so viel Empathie in dieser Welt, als dass nicht ein bisschen von uns noch ganz gut zu gebrauchen wäre. Es gibt nicht so viel Empathie für die Menschen, die keine Stimme und keinen Ort haben. Wenn unsere Herzen offen und zugänglich sind, dann werden wir sprachfähig und relevant geworden sein. Nochmal ein kleines Schlaglicht von den Jugendlichen. Ruben und Raphael, kommt einmal nach vorne.
Unsere Frage war, wie wird unsere Gemeinde gewesen sein, damit wir Freunde einladen? Und da haben wir uns gedacht, dass unsere Gemeinde, die entstanden sein wird, das Erlebte, also Gott, teilen will, dass sie rausgehen wollen und das Herz auf hat. Wir wollen den anderen sehen. Wir laden in eine authentische Gemeinde ein und fühlen uns darin selber wohl, sodass wir quasi keine Angst davor haben, den anderen einzuladen, sondern wissen, dazu stehe ich und da will ich den anderen mit dabei haben.
Genau, und wir wollen einladen in Formate, die genau auf unseren Freund passen. Das kann Jugend sein oder der Seniorenkreis oder den Gottesdienst einfach oder wir können ihn auch zur Mitarbeit einladen. Und wir können uns dann auf die Gemeinde verlassen, dass wir nicht alleine mit unserem Freund sind, sondern dass Leute aus der Gemeinde auch zu ihm kommen und ihn willkommen heißen und immer hinter uns stehen und uns dabei unterstützen. Und wir sind offen und sehen den anderen und ja, vergessen ihn nicht.
Vielen Dank. Sprachfähig und relevant sein heißt für mich auch Strukturen auf. Die Strukturen von Kirchen und Gemeinden sind oft über lange Zeiträume gewachsen. Wir haben Begründungen dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Und die Begründungen sind auch ganz verständlich. Wenn wir uns Zeit nehmen und uns erklären lassen, dann ist das alles ganz klar und sinnvoll und so weiter. Aber sind sie deswegen auch gut, wenn wir uns vornehmen, sprachfähig und relevant zu sein? Ich erinnere mich an einen Lehrer, der mit viel Einsatz und Kreativität das Kinderland in unserer Gemeinde mitgestaltet hat, in einer Gemeinde, in der ich war. Er ist vor vielen Jahren zu dieser Gemeinde gekommen, weil er geheiratet hat. Er ist mittendrin, so wie wir sagen würden. Er ist ein schlauer Kopf und klug genug, nicht alles zu sagen, was er so denkt. Er kam gebürtig aus dem katholischen Kontext. Und er hat sich aus Überzeugung dafür entschieden, sich nicht noch einmal taufen zu lassen. Wir haben vorhin schon genau dieses Thema angerissen bekommen. Als ich mitbekam, dass er kein Gemeindemitglied ist, war ich verwundert, weil er so mittendrin war. Und ich war verwundert über meine eigene verwundete Reaktion. Wie kannst du denn so denken? Mit keinem Gedanken hatte ich bisher daran gedacht, dass er nicht irgendwie ganz drin sein könnte. Aber an entscheidender Stelle war er ganz draußen. Ich hätte gerne seine Überlegungen und seine Gedanken in Gemeindeversammlungen gehört. Ich hätte gerne gehabt, wenn er für die Gemeindeleitung wählbar gewesen wäre. Ich glaube, mich hat es mehr gestört als ihn. Was ich damit sagen will: Unsere Strukturen sind häufig von einem Blick nach innen gekennzeichnet, von einem, wir müssen den Laden hier am Laufen halten. Das ist sinnvoll, das ist nachvollziehbar. Aber sie kommunizieren oft nicht die Offenheit, die wir als Offenheit des Evangeliums kommunizieren wollen. Sie vollziehen nicht nach, dass Jesus Christus für alle Menschen auf diese Welt gekommen ist und in den Tod gegangen ist. Sie vollziehen nicht nach, dass die Gnade und die Liebe Gottes ein fast radikal offenes und inklusives Angebot ist. Stattdessen bekommt der Lehrer, von dem ich erzählt habe, und stattdessen bekommt die Durchschnittsjugendliche in unseren Gemeinden immer und immer wieder gesagt, jetzt nicht, hier nicht, nicht heute. Du bist zu jung, du bist nicht nach unserer Vorstellung getauft, du kannst hier nicht mitreden, wenn es um was geht. Vielleicht gilt das für Jugendliche in noch deutlich höherem Maße. Sinngemäß sagen wir dann, es ist wichtig im Glauben, nahe bei Gott zu sein, aber für dich ist es gerade nicht wichtig, direkt an den entscheidenden Stellen zu sein. Wir sagen das natürlich nicht ausdrücklich. Wir sind anständig und wollen niemandem vor den Kopf stoßen. Wir wissen aber, dass wir, wenn wir es ausdrücklich sagen würden, jemandem vor den Kopf stoßen. Die betroffenen Personen verstehen es ganz selbstverständlich, auch ohne Worte. Und noch einmal, drin und draußen. Oft definieren wir, jedenfalls wir als evangelisch-freikirchliche, als Freikirchen, ein drin und draußen. Wir definieren auch oft anhand höchst formaler Kriterien. Anhand von Kriterien, die sich in den Realitäten des Lebens in den Gemeinden auch gar nicht so abbilden lassen. Das Stichwort zu den Strukturen heißt Partizipation, Beteiligung. Wer ist eigentlich in welchem Maße beteiligt? Wer spürt dadurch in welchem Maße Wertschätzung seines eigenen Beitrages und dadurch eine tragende Luft? Auf den neuen Stufen der Partizipation, die in der Pädagogik und in den Sozialwissenschaften unterschieden werden, das beginnt ganz unten bei der bei der Fremdbestimmung und endet ganz oben bei der vollkommenen Teilhabe. Auf diesen neuen Stufen, da erreichen wir so Stufen 3, 4 und wenn wir wirklich gut sind, dann erreichen wir auch mal Stufe 5. Wie können wir es eigentlich schaffen, dass Kinder und Jugendliche in unsere Entscheidungsfindungen einbezogen sind, dass wir ihre Stimme hörbar machen, dass sie mitreden? Nicht nur, ja, du darfst auch mal was sagen, aber wir entscheiden dann. Wie können wir es schaffen, dass solche Einbeziehungen nicht als Ausnahmeerscheinungen wirken? Wie können wir in unsere Gemeindestrukturen Menschen hineinholen und mit ihnen gemeinsame Entscheidungswege gehen, ihre Fragen zu unseren Fragen werden lassen? Offene Gemeindeversammlungen vielleicht, Kindergemeindestunden vielleicht, vielleicht Wahlrechte auf den Prüfstand stellen, vielleicht Jugendlichen Sitz und Stimme in der Gemeindeleitung geben und manches mehr. Aber all das braucht kommunikative Unterfütterung. In der Vereinsstruktur, die uns als evangelisch-freikirchliche geprägt hat, da wissen Menschen ganz genau, ob ihre Meinung gefragt ist oder nicht, auch ohne, dass wir es ihnen sagen. Wenn ich das so sage, dann verdrehen vielleicht manche die Augen, weil sie Menschen vor Augen haben, die stören würden, von denen man ganz froh ist, dass sie nicht mitreden können. Das verstehe ich. Das verstehe ich ganz gut. Ich verstehe, dass Entscheidungen auch in definierten Strukturen getroffen werden müssen. Und trotzdem mute ich auch mir, und für mich ist das eine offene Frage, diese Frage zu. Ist das schon das Ende der Partizipation? Ist das das Ende eines gemeinsamen Weges? Ich glaube, wir haben das Potenzial, Menschen noch viel mehr zu integrieren, als wir es bisher tun. Das Evangelium ist integrativ. Und soziologisch gesprochen kann man sagen, dass Menschen sich mit genau den Organisationen identifizieren, wo sie mitmachen können. Da sind sie bereit, auch richtig zu investieren. Dort, wo ihre Stimme gehört wird, dort, wo sie dabei sein können. Sprachfähigkeit und Relevanz entsteht dort, meiner Meinung nach, wo Strukturen geöffnet, wo Menschen eingebunden werden. Noch eine Konkretion von Lena und Solvi. Kommt noch mal nach vorne.
Ja, wir finden, dass aktive Gemeindearbeit stattfinden kann, wenn man untereinander in der Gemeinde den Blick auf Potenziale, Talente und Geistesgaben richtet, sowie einen Raum zur freien Entfaltung gibt. Das bedeutet auch, dass man einfach Vertrauen steckt in die Personen, die diese freie Entfaltung und diesen Raum einfach nutzen.
Genau. Die Kirche der Zukunft wird die richtige Balance zwischen Halt und Unterstützung und genau dieser Raumgebung gefunden haben. Und sie wird durch Wertschätzung und das Ausdrücken von Dankbarkeit zur aktiven weiteren Mitarbeit motiviert haben.
Vielen Dank. Ich glaube, all das, was ich eben gesagt habe, könnte man auf unterschiedlichen Ebenen weiterdenken. Und ich würde euch und uns, also auch mir irgendwie, Mut zur grundsätzlichen Ebene machen. Stellen wir unsere Überzeugungen auf den Prüfstand. Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder aktiv. Nicht nur, weil es uns so passiert und weil wir dann dachten, irgendwie nicht mehr anders können. Der erste Korintherbrief spricht mal davon, dass unsere Gemeindebauwerke aus ganz unterschiedlichen Materialien bestehen. In 1. Korinther 3, Vers 11 schreibt Paulus davon. Das ist die Rede von Gold, Silber und Edelsteinen, aber auch von Holz, Heu und Stroh. Und nicht alles davon wird Bestand haben. Manches davon wird verbrennen. Aber das sei nicht so schlimm, sagt Paulus. Das Dumme ist, also wenn wir mal in diesem Bild bleiben, Holz, Heu und Stroh dämmen gut. Zumindest Holz schafft Atmosphäre. Ein Haus, das nur aus Gold, Silber und Edelsteinen ist, ist zwar ziemlich beeindruckend, aber ziemlich schnell ziemlich kalt. Wichtig ist, dass wir die Dinge, die Atmosphäre schaffen, die uns irgendwie heimelig zusammenrücken lassen, dass wir die nicht als die eigentlichen Grundlagen verstehen. Das ist schön. Aber es ist nicht die Grundlage. Unsere wunderbaren ströernen Dämmungen, unsere schönen Holzfußböden, unsere schönen Holzmöbel, das ist nicht das Eigentliche. Sie sind eine Zeit lang schön und das ist auch in Ordnung. Aber es kommt die Zeit, um zu renovieren. Ich bin ganz sicher, dass nicht jede unserer Überzeugungen die Qualität von Gold und Silber hat. Und dass nicht jede unserer Entscheidungen die Qualität von Edelsteinen hat. Es kommt darauf an, die hölzernen und ströhernen Überzeugungen nicht zum Kernanliegen des Evangeliums zu erklären, sondern sie als das zu nehmen, was sie sind. Eine Zeit lang ganz schön, aber es kommt die Zeit, um zu renovieren. Und vielleicht stehen die Jugendlichen schon mit der Malerrolle vor der Tür. Und wir versuchen ihnen wertschätzend zu sagen, dass sie dort ganz dekorativ stehen. Mensch, diese Muskeln, wunderbar, und dieser Tatendrang, das schöne Werkzeug, die wunderbaren Materialien, die sie mitgebracht haben. Aber wir lassen sie nicht an unsere Fußböden, an unsere Möbel, an unsere Dämmung, und wir streichen nochmal so liebevoll über den Gelsenkirchner Barock und sind der Meinung, das ist doch eigentlich noch ganz gut. Zeit zu renovieren. Raus aus dem Bild. Unsere Überzeugungen verdienen es, in Frage gestellt zu werden. Sie verdienen es. Sie verdienen es, sich weiterzuentwickeln. Nur dann sind sie lebendige Überzeugungen. Alles andere sind tote Lehrsätze. Unsere Überzeugungen müssen sich den Herausforderungen der Zeit stellen, sonst taugen sie nichts. Sie müssen kritisierbar und flexibel sein. Andernfalls laufen wir Gefahr, auch in Zukunft der Zeit hinterherzulaufen. Ich glaube, sprachfähig und relevant zu sein, heißt auch, die eigenen Überzeugungen auf den Prüfstand zu stellen und sie nicht als unumstößlich zu betrachten. Schließlich, ihr seid der Himmel, liebe Geschwister, ihr seid der Himmel, weil Christus versprochen hat, in euch gegenwärtig zu sein. Ihr seid die Botschafter des Evangeliums, ihr seid ein Empfehlungsschreiben des Auferstandenen. Das schreibt Paulus an die Korinther, 2. Korinther 3, Vers 3. Übrigens an die Korinther, die er in dem gleichen Brief ziemlich hart Maß nehmen kann. Ihr seid ein Empfehlungsschreiben des Auferstandenen. In euch können die Menschen dem auferstandenen Christus begegnen. Die Frage ist, was lassen wir denn von diesem Himmel sehen? Was sieht die 15-Jährige, die sich gerade angefangen hat zu ritzen? Was sieht der junge Marokkaner, der öfter mal auf den Stufen vor unserem Eingang sitzt? Was sieht die Frau, die eigentlich mal aus unserer Gemeinde kam, aber jetzt schon viele Jahre mit einer Frau zusammen ist? Was sieht das Paar, das gerade dabei ist, sich zu trennen? Ihr seid der Himmel, weil Christus versprochen hat, in euch gegenwärtig zu sein. Ihr seid der Himmel, das Reich Gottes, in aller Unvollkommenheit. Ihr seid es. Das ist ein großartiger Zuspruch, finde ich. Und es ist ein Anspruch an uns. Es ist der Anspruch, das Evangelium in neuen Formen zu kommunizieren. Sprachfähig und relevant im Futur 2. Was wird geschehen sein? Wem werden wir unser Herz geöffnet haben? Wenn wir diesen Weg gegangen sind und von dort aus zurückgucken, wen werden wir in unsere Strukturen hineingelassen haben? Und wen werden wir noch alles ausgeladen haben? Mit wem werden wir unsere Zweifel und unsere Hoffnung geteilt haben? Und wem werden wir moralisierend den Zeigefinger entgegengehalten haben? Ich glaube, sprachfähig und relevant werden wir gewesen sein, wenn Menschen bei uns den auferstandenen Christus erlebt haben. Sprachfähig und relevant werden wir gewesen sein, wenn wir unsere Liebe in Worten und Taten, in Strukturen und Rahmenbedingungen haben spürbar werden lassen. Sprachfähig und relevant werden wir gewesen sein, wenn Menschen die Liebe des Auferstandenen auch trotz anderer Überzeugungen bei uns erlebt haben. Ich wünsche mir das, dass wir sprachfähig und relevant gewesen sein werden. So viel von mir und jetzt seid ihr dran. Ich gucke einmal auf die Uhr, wir haben noch eine halbe Stunde etwa. Und ihr seid eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ihr habt auf euren Stühlen, auf jedem Stuhl so einen Zettel gefunden, so eine Karte. Und ihr habt auf manchen Stühlen einen Stift gefunden. Und ihr habt, wenn ihr hier durch den Raum aufmerksam gegangen seid, an drei Stellen Zettel gesehen. Und ich mute euch jetzt für das Gespräch drei Fragen zu. Ich würde euch bitten, euch einfach so, wie ihr sitzt und wie ihr Lust habt, in ein paar Murmelgruppen zu finden, euch auszutauschen und euch zu fragen, welchen Weg werden wir gegangen sein, wenn wir diesen Weg gegangen sein werden, bis in eine Zukunft, von der wir aus zurückschauen können. Welchen Weg werden wir gegangen sein? Das ist eine beschreibende Aufgabe. Welche Kursänderungen hätten wir vornehmen sollen, um es besser zu machen? Das ist eine kritische, selbstkritische Frage. Welche Faktoren werden uns gehindert haben, Kindern und Jugendlichen das Evangelium glaubwürdig vorzuleben? Auch das ist eine selbstkritische Frage. Man braucht dazu Mut. Ich bin nicht sicher, ob wir gemeinsam diesen Mut haben. Ich wünsche mir diesen Mut, dass wir uns mal die Dinge angucken, wo wir sagen, ja, das sehen wir. Das wird ein Hindernis gewesen sein. Das wird sich lohnen, darauf genauer zu gucken. Und diese Fragen stehen hier auf diesen Zetteln. Hier vorne einer, ich weiß gar nicht, welchen ich an welcher Stelle verteilt habe hier. Was wird uns gehindert haben, Kindern und Jugendlichen das Evangelium glaubwürdig vorzuleben? Da hinten, welchen Weg werden wir gegangen sein? Und hier vorne, welche Kursänderungen hätten wir vornehmen sollen? Klebt eure Zettel da dran. Darunter sind immer so kleine Stückchen, Abschnitte von Malerkrepp. Damit könnt ihr die da rankleben und dann bleibt das ein Gespräch diesen Tag über. Und vielleicht hakt jemand noch an irgendeiner Stelle ein. Jetzt lade ich euch ein, für ein paar Minuten, vielleicht 20 Minuten, euch zusammenzufinden und euch diese Fragen auf euch wirken zu lassen.